Deutschlandfunk, Information und Musik.
Über Georg Friedrich Wilhelm Hegel gibt es wahrscheinlich so viele Bonmots wie über keinen anderen deutschen Philosophen. Das mag damit zusammenhängen, dass es auch kaum einen anderen gibt, der es dem Leser so schwer macht. Hegels Sprache ist verglichen mit der seines Antipoden Schopenhauer, mit dessen elegantem Stil eher steinig. Trotzdem waren die Theorien Hegels in einer Weise einflussreich, wie man das von vielleicht keinem anderen Philosophen sagen kann. Der Politologe Herfried Münkler hat sich mit Hegels Staats- und Geschichtstheorie auseinandergesetzt. Mit ihm konnte ich vor der Sendung darüber sprechen, was uns der Philosoph, der am 27. August vor 250 Jahren geboren wurde, heute noch zu sagen hat. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte schreiben sie über Hegel, dass man ihn für heute neu entdecken müsse, weil er in den letzten 200 Jahren immer wieder vor ideologische Karren gespannt worden sei. Wie stark wurde Hegel eigentlich instrumentalisiert?
Ja, instrumentalisiert ist vielleicht schon fast zu viel gesagt, aber es waren immer bestimmte Ausdeutungen seines Denkens, die ins Zentrum gerückt worden sind. Also Marx und Engels, die sagen, wir legen das System beiseite, aber wir halten die Methode der Dialektik, also Position, Gegenposition, und daraus sich entwickelt das Neues fest und beschreiben auf diese Weise den Gang der Geschichte als eine Entwicklung, die schließlich im Sieg des Proletariats endet. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite relativ viele Rechtshegelianer, die die hegelische Philosophie, insbesondere seine Rechtsphilosophie, benutzt haben, um den bestehenden preußischen Staat, also der 1840er, 1850er Jahre, so zu rechtfertigen, auch als repressiven Staat, was Hegel nie im Sinn hatte, weil für ihn eigentlich das Reformpreußen der Bezugspunkt war. Und so hat sich das sozusagen durch die Geschichte hindurch entwickelt, der Marxismus, der Hegel entsprechend benutzt hat. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Hegel, der gewissermaßen faschistisch drapiert worden ist.
Mit der Idee des totalen Systems sozusagen.
Die Idee des totalen Systems als Idee auch der Zurückdrängung der individuellen Ansprüche und der Einpassung des Individuums in die Erfordernisse des Gemeinwesens oder gar der Gemeinschaft. Das ist nicht Hegel, aber es gibt natürlich, wenn man die hegelische Philosophie entsprechend auseinandernimmt, immer wieder Zitate, die sich da in diese Richtung verwenden lassen. Und insofern ist Hegel schon vernutzt worden. Da muss man noch einmal genau hinschauen und sich fragen, was von Hegel könnte für uns heute interessant sein und was ist dann doch eher frühes 19. Jahrhundert.
Aber wenn wir uns anschauen, und das ist ja auch ein bisschen die Idee des Geschichtlichen bei Hegel, dass man alles eben auch aus der Zeitlichkeit heraus betrachtet. Hegel hat in Umbruchzeiten gelebt. Er stand stark unter dem Einfluss der Französischen Revolution, unter dem von Napoleon in die Gesellschaft gebrachten Code Civil. Da ist sehr viel passiert innerhalb relativ kurzer Zeit. In den Zeiten, in denen wir leben, gibt es vielleicht nicht diese starken politischen Umbrüche, aber trotzdem vielleicht doch starke gesellschaftliche Umbrüche. Was hat uns Hegel denn heute zu sagen?
Ja, ich würde zunächst einmal stark machen, die Sichtweise, auf der einen Seite, es hat sich sehr viel verändert, das ist bei Hegel so, das ist auch in unserer Zeit so, auch in politischer Hinsicht, nicht? Also was weiß ich, für alle diejenigen, die etwa wie ich noch in der alten Bundesrepublik groß geworden und einsozialisiert sind, plötzlich eine völlig veränderte Konstellation mit einem Deutschland in der Mitte Europas, dass dieses Europa EU jedenfalls wieder zusammenhalten muss, auf der einen Seite, auf der anderen Seite dramatische Veränderungen in der Gesellschaft. Die Frage, ob der Sozialstaat auf Dauer das wird leisten können, was er über 50 Jahre hinweg nach dem Kriegsende zur Stabilisierung der Gesellschaft beigetragen hat. Die Frage, wird die Demokratie so selbstverständlich bleiben, wie viele nach 1989, 90 geglaubt haben? All das verbindet unsere Zeit, jedenfalls modelltheoretisch betrachtet, mit den Konstellationen in die Hegel hinein gedacht hat und in denen er versucht hat, auf der einen Seite den Möglichkeitsraum, der eröffnet worden ist, durch diese Veränderungen auszuschöpfen, aber andererseits gewissermaßen nicht unter dem Geflatter der möglichen Optionen und das könnte noch sein und jenes könnte noch sein, erdrückt zu werden, sondern das zusammenzudenken. Nicht? Und das ist eine eigentlich große intellektuelle Leistung, die er da vollbracht hat, die natürlich nicht für alle Zeiten passt, aber für unsere, glaube ich, in vieler Hinsicht Anregungen, Vorschläge machen kann, ohne dass man jetzt sagen kann, ja, liest nach bei Hegel, dann weißt du, wie es geht. Nein, nein, das sicherlich nicht. Aber in der Art und Weise, wie er versucht, das Vernünftige im Wirklichen und die Wirklichkeit der Vernünftigkeit zu denken, ist etwas, sagen wir mal, wenn wir im Augenblick sagen mit dem Überschwang des Rettungspathos von Naturschützern auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit dem notorischen Missmut von nationalkonservativen bis rechtspopulistischen Bewegungen konfrontiert sind, da eine Linie zu finden, von der man sagen kann, sie ist einerseits vernünftig und andererseits auch wirklichkeitszugewandt, das ist schon die Aufforderung, die damit verbunden ist.
Trotzdem haben wir heute diese großen politischen Antagonismen nicht mehr so wie vielleicht noch zu Hegels Zeiten. Also die ja auch letztendlich seine Idee vom Fortschritt der Geschichte begründen. Und Sie haben gesagt, das bedeute aber nicht das Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama das eben formuliert hat, ja, nach dem Zusammenbruch oder nach dem Fall der Mauer. Dieser Satz sei falsch verstanden worden. Was ist denn dann damit gemeint?
Nun ja, Hegel selber war ja der Auffassung, dass in dem Augenblick, wo der Überschwang der Französischen Revolution auf der einen Seite und auf der anderen Seite das in Form bringen durch Napoleon zusammengebracht wird oder wenn bestimmte Ideen in Preußen von Stein und Hardenberg in Realität übersetzt werden, dann ist das auch ein Ende der Geschichte. Und am Ende der Rechtsphilosophie hat man in vieler Hinsicht den Eindruck, ja, dieser reformierte, vernünftige, aufgeklärte preußische Staat hat sozusagen das Sollensprinzip und die Beharrungskräfte miteinander ausgeglichen. Das ist jetzt bei Fukuyama nicht unbedingt eine völlig neue Idee, sondern Alexandre Kojève hat nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, der Zweite Weltkrieg war die Auseinandersetzung zwischen dem Linkshegelianismus, sprich Moskau, und dem Rechtshegelianismus, sprich Berlin und dem faschistischen Deutschland. Und die Sache ist jetzt zu Ende und es gibt keine großen Antagonismen mehr. Das stellt sich dann immer heraus, naja, so einfach ist es dann doch nicht. Und mit der Zeit entwickeln sich dann doch wieder konträre Prinzipien, so wie das eigentlich dann auch nach 1989, 90 sich gezeigt hat, auch wenn die jetzt nicht in dieser Schärfe institutionell sozusagen atomar bewaffnet gegeneinander stehen, kann man im Augenblick doch sagen, es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen davon, wie gesellschaftliche Entwicklung weitergehen soll. Und die Europäer markieren so etwas wie eine Mitte im Augenblick zwischen dieser halbstarken Politik, wie sie von Trump gemacht wird, die autoritäre Politik Putins und anderer und sozusagen die wissensbasierte, mit unendlichen Machtmitteln ausgestattete Politik der Chinesen. Und da haben die Europäer so etwas wie eine Position des Ausgleichs, des Versuchs, nicht von vornherein zu sagen, das und jenes ist richtig, sondern das immer wieder auszumitteln. Und insofern glaube ich schon, dass auch wir im Augenblick in einer gewissen Veränderung drinstehen, in der die Vorstellung, naja, die Sache ist gelaufen, Demokratie, Marktwirtschaft, Verrechtlichung der Politik setzt sich im globalen Maßstab durch. Also das, was viele nach 89, 90 gedacht haben, so nicht eintritt, sondern Gegenpositionen sich aufgetan haben. Vielleicht die Demokratie in einem sehr viel härteren Verteidigungskampf zurzeit steht, als sie das vor 1989, 90, jedenfalls was den Westen anbetrifft, gewesen ist. Und von daher geht auch hier Geschichte weiter. Aber sie geht natürlich anders weiter, als sie vorher verlaufen ist.
Jetzt ist das Interessante natürlich aus heutiger Perspektive bei Hegel auch, dass er ein großer Denker der Freiheit ist. Und vielleicht ist das etwas, wo wir schon merken, dass sich da Veränderungen durchaus global ereignen, die eher in Richtung Freiheitsentzug geht, sowohl politisch als auch im Denken. Wo müssten wir da Hegel vielleicht neu entdecken?
Ja, Hegel hat sehr richtig gewissermaßen die Ordnung nicht vom Staat her aufgebaut, sondern von dem sich aus der Familie emanzipierenden Einzelnen, dem Individuum, das er aber dann nicht als solches stehen lassen will, sondern wieder in die es in seiner Lebensführung ermöglichenden Zusammenhänge einbettet. Das ist eine bestimmte Art des Denkens, in denen eben nicht, dass ein reiner Individualismus ist und auch die politische Ordnung allein und ausschließlich nach Maßgabe individueller Befindlichkeiten gedacht wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber nicht die Zusammenhänge von den Erfordernissen, sagen wir mal, der Nation oder der Welt gedacht wird, sondern versucht wird, die Erfordernis des Einzelnen in einer Gemeinschaft, in Zusammenhängen mit anderen zu leben, zusammenzudenken mit der Aufrechterhaltung und Sicherung der Freiheitsrechte eines jeden Einzelnen, so gut das eben geht und möglich ist. Und da würde ich sagen, das ist ja in der gegenwärtigen Covid-19-Krise durchaus wieder auf der Tagesordnung stehend, nicht? Sozusagen treten wir auf und sagen, das Individuum ist das Individuum und es muss keine Masken tragen und niemand darf es dazu zwingen. Und überhaupt, dass diese beiden Extreme miteinander so zu vermitteln, dass auf der einen Seite die Rechte des Individuums, aber auf der anderen Seite auch das Bedenken der anderen, der Schwachen in einer Gesellschaft, der Hilflosen mit in Rechnung gestellt wird, das ist eben eine solche Form von Vermittlungsdenken.
Aber was die Freiheit des Denkens angeht, da könnte man, es gibt einen schönen Satz von Martin Heidegger, der gesagt hat, Hegel hat das Denken auf die Schiene gesetzt und es entgleist nicht. Also ist das vielleicht eben auch die Freiheit, dass das Denken etwas ist, wozu jeder fähig ist?
Das ist jedenfalls eine Annahme, eine Unterstellung, die durchaus nicht unriskant ist, die Zumutungen an jeden von uns stellt. Auch nochmal im Hinblick auf das, was Sie eingangs gesagt haben zur Unterscheidung zwischen Hegel und Schopenhauer. Schopenhauer ist eingängig, ist süffig. Hegel ist immer eine Herausforderung. Gelegentlich tut Hegel zu lesen und zu versuchen, das zu verstehen, auch richtig weh. Also sich dieser Anstrengung zu stellen, um sich in seinem intellektuellen Zugriff auf Welt und ihre Widersprüche zu befähigen, sie erstens zu durchdenken, ihre Widersprüchlichkeit zu erkennen, aber trotzdem nicht vor diesen Widersprüchen zu stehen und die Hände hochzunehmen, das ist sicherlich lohnenswert, aber es macht auch klar, es ist nicht einfach.
Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler über den Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel.